wollte vor dem Anfang eine Frage stellen. Wer hat Schwierigkeiten, mein Deutsch zu verstehen? Bitte Hände zeigen. Ich wollte zu denen nur sagen, Sie hören die Zukunft der deutschen Sprache bei mir. Weil die erste deutsche Sprachreform jetzt hat erlaubt, dass man alles schreiben kann, was man will. Und die nächste wird man alles schwätzen kann, was man will, ja. Und man kann mit oder ohne Endungen, mit richtiger oder falsch Endungen, dann ist das ja für Deutsch. Eine zweite Frage. Für wen habe ich zu schnell gesprochen? Bitte Hände zeigen. Das ist interessant. Nur ein paar. Sie haben mit einem Jude zu tun und wir sind gepackt mit Temperament und das merken Sie ein bisschen. Ich habe meiner Frau gesagt, ich will versuchen, ein bisschen langsames zu schwätzen. Wir schauen, ob das gelingen wird. Ich glaube es nicht, ja. Aber jetzt fangen wir mit einem Gebet an. Wir haben einen sehr ernsten Text. Der Verkauf von Josef von seinem Bruder. Das Thema heißt Josef und Jesus, der Leidensweg der Knechte Gottes und heißt auch Josef und sein Bruder, die zwei Bunde Gottes. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen, hoffe Israel auf dem Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Josef wird nach Ägypten verkauft. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef, hüte nicht deine Brüder das Vieh in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh. Und sag mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde. Der fragte ihn und sprach, wen suchest du? Er antwortet, ich suche meine Brüder. Sag mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach, sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten, lass uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinem Bruder nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprach untereinander, seht, der Träume kommt umher, so komm nun und lass uns ihn töten, in ein Grube werfen und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lass uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergiss nicht Blut, sondern werf ihn in die Grube hier in die Wüste und leg die Hände nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihren Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinem Bruder kam, zogen sie ihn seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warf ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihr Augen auf und sahen ein Karawanen von Ishmaeliten, kommen von Gilead mit den Kamelen, die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Judas zu seinem Bruder, was hilft uns, dass wir unser Bruder töten und sein Blut verwergen? Komm, lass uns ihn den Ishmaeliten verkaufen, damit unsere Hände nicht an ihn vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut, und sie gehorchen ihm. Als aber die medianitische Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus dem Grube, verkaufte ihn um 20 Silberstück. Den Ishmaeliten, die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinem Bruder und sprach, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Dann nahmen sie Josefs Rock, schlachtete ein Ziegenbock und tauchte den Rock ins Blut und schickte den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er kannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härnes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten zu meinem Sohn, und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwächter. Das ist beladen mit tiefer gesamtbiblischer Bedeutung. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, merken sie, dass die zwei Orten, wo sie hingehen, sehr wichtige Heiligtümer. Zuerst kommt Sichem, dann kommt der zweitheiligste Stadt in Israel, jetzt Hebron, wo die endzeitliche Kampf zwischen Israel und ihr Gegner stattfindet. Das ist der Stadt Kaleb, das ist der Stadt auch die Patriarchen, das ist auch der Stadt, wo David 7 Jahre regiert und ist der zweitheiligste Stadt in Israel. Sprach Israel zu Josef, Israel, nicht Jakob, sondern Israel, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Wir haben gesprochen Vormittag über die gute und schlechte Hirten und wie das ein zentrales Thema des ganzen Bibel ist. Wie das Alte Testament polemisiert gegen die schlechte Priester, die schlechte Hirten, aber gleichzeitig alle die zentrale Gestalten im Alten Testament sind Hirten. Die gute und schlechte Hirten. Wie dieses Beispiel, was sie gegeben hat, über der gute Hirte, denn da kommt zu diesem Alkoholiker in seine Not. Josef antwortete, hier bin ich. Das ist ein sehr interessanter Satz. Hier bin ich. Abraham hat ständig das gesagt. Samuel, hier bin ich. Das bedeutet, ich stehe zur Verfügung. Ich gehorche. Und das ist, was der Herr will von uns alle, dass wir ihn gehorchen, dass wir sagen, hier bin ich, hier stehe ich. Ich warte auf dein Wort, ich warte auf deine Führung, auf deine Sendung. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luther hat sicherlich das im Ohr klingen, als er das sagte. Hier bin ich, hier stehe ich. Zu verfügen für den Herrn. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht um dein Bruder und um das Vieh. Beide, der Mensch und die Tiere, nochmal, ich habe vormittag das betont, die Bezug zwischen Menschen und Tiere, bitte sagen Sie nicht über ein Rindviech. Das mag ich nicht. Es ist wie wenn man sagt, ein Dackel oder ein Esel oder ein Schwein, die sind liebe Tiere, auch die Rindviecher. Ja. Rindfleisch, okay, das ist richtig. Das geht ein Stuf weiter, aber, ja. Okay. Der ist geistreich, der hat eine Antwort auf allem. Ich habe auch eine Antwort auf allem, aber nicht immer der Richtige, ja. Ja. Und sag mir dann, wie sich's verhält. Das ist eine Art, wir haben gesehen, dieser Josef ist redlich. Er ist jemand, der hält an, was richtig und falsch ist. Aber diese Gabe, die sehr wichtig und diese Haltung, kann umkippen in Petzen. Er kann so eine halbe Spion für andere sein, zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Das kann gefährlich. Wir haben bei den Calvinisten das erlebt, dass in die calvinistische Zeit war das das Gegenteil von unserer Zeit. Unsere Zeit ist Unmoral in. In Calvins Zeit, da gab Wächter, die gingen durch die Straße zu schauen, welche Bett die Leute geschlafen sind. Das geht ein bisschen weit, würde ich sagen, ja? Ja, das war die andere Extrem. Alles wird ein bisschen spioniert. Und das ist nicht gut. Und es gibt einen kleinen Abgeschmack hier bei Josef. Redlich, gut, aber ein bisschen der Petze, ein bisschen in diesem Sinne kann das umkippen. Ein bisschen nicht spionhaft, aber ein bisschen in dieser Art. Wie gesagt, unsere Gaben und Ungaben haben miteinander zu tun. In unseren Gaben steht unsere Schwäche. Und das ist immer der Fall, aber immer. Untersuchen Sie sich selbst, Sie werden das merken. Ich sehe bei mir, ich kann leidenschaftlich, vielleicht zu schnell predigen, aber leidenschaftlich predigen und ich stehe in die Gefahr, über das Ziel hinauszuschießen, wie alle leidenschaftliche Predigen, über den Ziel hinauszuschießen. Und dann schlafe ich nicht ruhig ein, auch auf die guten Betten hier. Ich denke nicht an, was ich richtig, sondern wenn ich vielleicht etwas über den Ziel, vielleicht habe ich was gesagt, die nachher mich beunruhigt. Und das war so immer bei den Eifenden. Und so ist es bei die Ruhige. Ich habe dieses Beispiel gegeben, aber ich wiederhole, wiederholen ist sehr wichtig. Die Ruhige öfters, die gut hören, schweigen, wenn sie reden müssen. Aber das geht doch alles in uns. Unsere Gabe und unsere Ungaben hängen sehr eng miteinander. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Wir haben hier Überblick in sehr wichtige Heiligtum. Sichem und Hebron, ein heilige Stadt. Aber die werden nicht in dieser heilige Ort gefunden werden. Die gehören dieser heilige Bund. Aber die treten gegen dieses, in wen sie gegen die Verheißung und gegen Josef, der Erwählte, treten. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf den Felde. Meine Väter waren Armee, umherirrende Armee. Es geht hier um die Frage auch Zielsetzung, Ordnung. Sesshaft werden. Und das ist eine Sache, was nicht bei Josef der Fall wird. Wie gesagt, Vormittag, ich wiederhole, er gilt nicht als die Patriarchen. Mein Gott, Vater Abraham, Isaac und Jakob, auch wenn Isaac ein Versager war und Josef ein Großer. Denn sein Leben ist ein bisschen ein Umherirrender, weg von Land, weg von Landesverheißung, nicht aus seiner Schuld. Und fragte ihn und sprach, wen suchst du? Eine sehr interessante Frage, wen suchst du? Ihr kennt diese Frage bei der auferstandenen Christus. Wen suchst du? Sie suchte, Maria Magdalena, den Toten und sie findet dann den Lebendigen. Und was sucht er? Er suchte, was Gutes zu tun und das wird der Weg zu die größte Versuchung, Gefahren und Leiden, ausgeliefert, der Hass seiner Brüder. Er antwortet, ich suche meine Brüder. Er hält zu seinen Brüder. Sie kennen kein und aber. Wer ist mein Bruder? Er hält zu seinen Brüder, wenn die Brüder nicht zu ihm halten. Aber er ging zu weit und hat der Zorn seiner Brüder auf sich gemacht, in wen er erzählt von diesen Träumen, wo er über die Brüder und sogar über die Eltern gestellt. Das sollte er zu sich selbst gehalten. Da ist ein bisschen in das, wo sehr positiv, der Traum kommt von Gott und er bezeugt das, aber das ist etwas da drinnen von ein bisschen angeberisch, denn er ist untergeordnet und jetzt würde gerne, wie ich gerne über meine zwei Schwestern, die lang über mich geherrscht haben, ein bisschen über denen gestellt werden, ja? Ein bisschen davon gibt hier. Ich suche meinen Bruder, sag mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach, sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten, lass uns nach Dothan, ein total unbedeutungsvoller Ort, wo das passieren wird, das Übel. Da zog Josef seinen Bruder nach und fand sie in Dothan. Und jetzt fängt an, das Wesentliche. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nah zu ihnen kam, machte sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Und die Schriftgelehrte und Pharisäer mit Jesus, auch haben sie diesen Plan voraus. Das ist Mord im ersten Sinne. Vorausgeplanter Mord. Das ist, was die Schriftgelehrten und Pharisäer bei Jesus, sie suchten die Gelegenheit. Und so ist es bei den Brüdern, sie suchen den Gelegenheit. Und sie sehen von Ferne, jetzt haben wir der Träume, der dein Roch gekriegt von deinem Vater, als ob der besser ist als uns. Und als ob Gott ihnen diesen Ort zeigen wird. Jetzt haben wir ihn und wir werden zeigen, was wir mit ihm tun. Wir werden ihn töten. Genauso wie die Schriftgelehrten Pharisäer bei Jesus. Und sprach zueinander, seht, der Träume kommt daher. Und warum haben die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus umgebracht? Weil er zu gut für uns und zu gut für ihnen war. Denn die Leute hielten sich zu Jesus und nicht zu die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und weil Jesus in sein Vollkommenheit fordert heraus das Böse in uns. Wir entscheiden uns an ihn. Und wenn man konfrontiert wäre mit einem Mensch in vollkommener Form, der vollkommen ist, dann merken wir, was für Dreck wir sind. Und das ist eine ungeheure Herausforderung an uns. Der Träume kommt daher. So komm und lass uns ihn töten, in eine Grube werfen. Grube werfen. Wen sonst wird in eine Grube geworfen? Mit den Löwen. Daniel, ja. Und wissen Sie, während die Pestzeit im 14. Jahrhundert, Mitte der 14. Jahrhundert, wer war schuldig? Die Juden natürlich. So war gesagt, im Rheinland und in anderen Orten. Und man hat die Juden in den Gruben. In den Gruben, dann natürlich die Pest noch viel verschlimmert, wie Wassergruben. Und das verseuchte Wasser, immer der Schuld bei anderen, immer der Sündenbock. Ich muss was hier sehr unangenehm sagen. Die Vorstellung von Bertie Fuchs, was er gesagt hat, eines hat mir ganz und gar nicht gefallen, dass er die Schuld nicht bei seiner eigenen Mannschaft, wo es deutlich zu finden war, sondern bei ein anderer, immer ein Sündenbock. Das war die Art, mit den Juden umzugehen. Das hat mich erregt. Deutschland war nicht die bessere Mannschaft hier. Und das Schuld immer bei den anderen zu suchen, sie kann ganz andere Meinung sein. Ich sage nur eines über Fußball, weil ich merke, die alten Damen haben großes Interesse am Fußball. Ja, dass die Kroaten waren kopfballstark und mit einer kopfballstarken Mannschaft kommt weder Klinsmann noch diese andere große Gestalt. Wie hieß der? Ja, nein, nein. Ja, die alten Frauen wissen es. Ja, mal das, ja. Die belehren mich. Kommen Sie nicht zu Zug und deswegen haben Sie kein Tor, was Sie vernichten. Das ist aber nicht meine Thema. Aber diese Schuld immer bei den anderen zu suchen. Und wie war das in Babich Jahr? Wo fast 100.000 Juden ermordet war, geschossen, die haben eine Grube gemacht. Ihr eigener Tod. Jedwoschenko hat ein berühmtes Gedicht darüber, Jedwoschenko, und Schostakowitsch hat das vertont. Wer kennt das? Sehr interessant. Kultur schadet nicht viel von den allergrößten Maler, Komponisten und Dichter. Die ganze Barocklyrik ist nicht anders als fromme Lyrik. Wer kennt Griffius und Brockes und Günther? Meine Frau arbeitet gerade auf so einem Thema jetzt. Wunderbare Christen. In eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Wer sind die bösen Tiere? Das sind diese Brüder. Die Sprache, die wir benutzen, spiegelt uns selbst. Wer war die Untermenschen im Dritten Reich? Die SS oder die Juden? Die ganze Sprache, die Nazis gegen die Juden spiegeln, die SS, die spiegeln nicht die Juden. Vorsichtig in die Sprache, die sie benutzen, wenn sie aufgeregt sind. Das spiegelt uns, das spiegelt nicht die Feinde. Die fressenden Tiere, tierische Gestalten sind die Brüder. Die gehen tierisch los gegen ihr Bruder. Lesen Sie die Bibel sehr genau. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, da ist es sehr interessant, wenn man die Brüder Josef betrachtet. Zwei von den Brüder Josef versagen nicht. Das ist erstmal sehr interessant. Die Älteste und die Jüngste. Ruben und Benjamin. Benjamin ist sein Vollbruder, die anderen sind Halbbruder. Das ist A und O. Die Anfang der Brüder und das Ende der Brüder. Das spricht was für Verheißung vor. Trotz die Versagung der Brüder. Die Erste versagt nicht, die Letzte versagt nicht. Die andere schon. A und O, Anfang und Ende. Die Verheißung bleibt trotzdem bei denen. Und viel interessanter ist Judah. Wir kommen zu ihm.
Jude verkauft Jesus für Geld. Was haben wir davon, wenn wir ihn töten? Wir haben nichts davon. Wir kriegen Geld dafür. Und es ist gerade dieser Jude, der dann später für Benjamin einsteht, wenn Josef den auf die Prüfung stellt, und sehr schwere Prüfung, und steht für Benjamin ein. Das bedeutet, er sühnt seine Schuld. Und aus welchem Stamm stammt Jesu? Aus Juda, der Held für den Heiden, Juda. Und Jesu Schuld sühnt den Schuld aller Menschen aller Zeiten, ohne schuldig zu werden. Juda hat gesühnt, was er selbst getan hat. Jesus überbietet das, kommt aus der Stamm, Juda, helfe die Heiden, 1. Mose 49, und er sühnt die Schuld aller Menschen, wo er selbst nicht schuldig ist, wie Juda. Nochmal eine Linie, eine biblische, durchgehende Linie. Schauen wir weiter. Ruben, interessant, hab das Vormittag, ich wiederhole. Wiederholen, das ist der Weg, wie man lernt. Das Alte Testament ist kein gesetzliches Buch. Und es gibt zwei deutliche Widersprüche gegen die Vorstellung. Ich könnte andere, aber ich gebe zwei Beweise, dass das Alte Testament, ich rede nicht über talmudische Judentum, die später kommt, sondern biblische Judentum. Alle die zentrale Gestalten oder fast alle im Alten Testament sind nicht der älteste Bruder. Diese geschehen, die zentrale Gestalt ist Josef und auch Juda. Nicht Ruben, der soll erben. Sicher, er ist in Ordnung. Wo der Älteste ist die Erwählte nach der Vorstellung des Alten Testaments. Sie sollen erben. Und es ist fast immer die Jüngere. Schauen Sie David, Mose, schauen Sie die Liste noch, Israel, hier, Josef. Es geht doch das ganze Alte Testament. Wie kann das ein gesetzliches Buch sein, wenn die Erwählung, die zentrale Gestalten, fast immer die Jüngere oder Jüngste sind? Zweitens, die höchste Feiertag in Israel, das ist mein Geburtstag. Ich bin geboren in Yom Kippur, habe ich ein gutes Werk für meine Mutter getan, sie brauchte nicht fasten. Ja? Ja. Nur, ich habe ein schlechtes Werk auch für ihr getan, dass ich habe Gallensteine hintergelassen bei der Geburt. Ja? Ja? Zu Yom Kippur, jede Jude betet, im Tempel oder in der Synagoge jetzt, alle mein Gesetzeswerke kann mir nicht weiterhelfen, denn ich so verloren bin, dass ich weiß nicht, wie verloren ich bin. Mein unerkannte Schuld, Chata, mein unerkannte Schuld. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Das ist die dritte Aussage Luther. Allein aus Gnade, nicht aus Werke. Das ist im Judentum und das ist der höchste Feiertag im Judentum. Jeder Jude bekennt das. Wie kann dein Judentum ein gesetzlicher Glaube sein, biblische Judentum? Wenn der höchste Feiertag jeder Jude bekennt, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht weiterhelfen. Ich bin so verdreckt, dass ich weiß nicht, wie verdreckt ich bin. So tief in Schulden, mein unerkannte Schuld, Chata. Judentum ist so ein gesetzlicher Glauben geworden nach biblische Judentum in die Auseinandersetzung mit den Judenchristen. Denn die Judenchristen war eine ungeheure Herausforderung an die Juden, die Angst, alle Juden werden Christen sein und anscheinend Israels Erwählung wird zunichte gemacht. So haben die Rabbiner das gesehen. Und deswegen haben sie immer mehr Stärke auf das Gesetz verankert. Gott hat aufgehört, um 300 für Jesus, Malachi, zu reden. Dann kommt die sogenannte mündliche Tora, die dann schriftlich fixiert wird in Mishnah und die beiden Talmud, die Jerusalem und die wichtige babylonische Talmud, in wen Tora, die fünf Bücher Mose, lebbar gemacht werden, gesetzlich lebbar gemacht werden. Und Jesus kommt in die Mitte dieser Prozess, der mündliche Tora, und verlangte Vollkommenheit in der Bergpredigt. Und damit jede Gesetzlichkeit ist abgesprochen, denn der Mensch kann das nicht erfüllen. Er kann nicht leben nach Vollkommenheit. Das ist der letzte Satz in Matthäus 5, denn das ist sein Programm. Vollkommenheit zu bringen, dass der Vater Sohn gesöhnt wird. Und er spricht am Kreuz, Es ist vollbracht. Das bedeutet, das ganze Gesetz, Mose in Fleisch, Bergpredigt in Geist, ist für uns erfüllt sein. Lassen Sie nicht glauben, dass Judentum, biblische Judentum, ein Gesetzesglaube ist. Wer kennt meinen Vortrag oder in meinem Buch Israel am Ende der Tag über biblische Judentum? Die Grundlage des biblischen Judentum. Gibt jemand hier, der das kennt? Das soll man, diese Gedanken kennen, weil es sind viel Missverständnis hier. Biblische Judentum ist nicht gesetzlich. Es ist talmudische Judentum, die gesetzlich geworden ist. Entweder Jesu als die Erfüllung des Alten Testaments, des Torah, Moses sagte euch, ich sage euch, oder Talmud. Und Jesus verneint Talmud als der Antwort. Weil Talmud versucht, der Torah, die fünf Bücher Mose, lebbar zu machen. Und Jesus verlangt Vollkommenheit. Und deswegen kann keiner das erfüllen. Haben Sie verstanden? Denn das ist sehr wichtig. Die zentrale Gedanken wird immer wiederholt, die Bibel wiederholt ständig, um uns zu belehren. Eins zu zeigen, mit Deutlichkeit, um was es geht. Und weiter sprach, Moment, hier sind wir. So kommt nun und lasst uns ihn töten, in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. Sie wollen annullieren die Verheißungen an Josef, die Träume. Und was wollte Satan? Er wollte Jesu am Kreuz hängen lassen, dass man endlich mit ihm fertig wird, weil Satan hat die... Jesus gegenübergestellt und Jesus hat ihn widerlegt. Genau das Gleiche, was hier passiert. Und was wollten die Nazis mit meinem Volk? Die wollten Gottes Erwählten umbringen. Und deswegen haben sie eine Sprache, die absolut biblisch ist, in satanische Verkehrung des Sinnes. Kein auserwähltes Volk wie die Juden, sondern die arische Rasse. Kein heiliges Land, sondern Blut und Boden. Kein Gott, Volk und Land, sondern Volk, Land und Führer. Kein tausendjähriger Friedensreich, sondern ein zwölfjähriger Reich der Mord. Der sollte tausend Jahre halten. Und sogar bis ins die Vergassung, letzte Gericht veranstaltet. Schlangen von Menschen, ich habe das Bild entziffert mit 16, als ich diese erste Bilder von Auschwitz gesehen, Bildsprache. Zu leben oder zum Tod. Und wer entscheidet? Dr. Mengele. Bildung hilft nichts gegen Satan. So er entscheidet. Wie das letzte Gericht, Leben oder Tod. Und zu wen gingen die? Wo gingen sie hin? Zu die Dusche. Fließende Wasser bedeutet dort die ganze Bibel Leben, Tod und Reinheit. Aber statt Wasser zu geben, Gas. Das ganze hitlerische Gedankengut und Sprache ist biblisch, satanisch nachgeahmt. Warum haben die Pfaffen euch das nicht gesagt? Ich benutze sehr bewusst das Wort Pfaffen, weil das ein Totalversagen der Kirchen, beide Kirchen, die katholische Kirche, der Papst, hat ein Konkordat mit Satan gemacht, ein Bündnis mit Satan. Ich habe mehrere katholische Freunde, die sehr gegen Hitler waren und total verunsichert, wegen dieser schrecklichen Konkordanz, die der Papst gemacht hat mit Hitler, und die evangelische Kirche war gar nicht besser. Es gab einen Widerstand, es gab ein Bonhoeffer und ein paar andere, wo die Juden einen zentralen Punkt abbat. Aber passiv mitgemacht. Schrecklich, schrecklich. Weil man die Grundlage unser Glaube nicht mehr verstanden hat. Und das ist alttestamentlich. Denn Jesu, die waren alle Juden. Jesus und Paulus und Maria und Petrus und so weiter. Auch im Sinne der Nazis, aber sehr von Blut. Wie diese Bilder sich wiederholen. Weiter sprach Ruben zu ihnen, vergiss nicht Blut, sondern werf ihn in die Grube hier in die Wüste und leg die Hand nicht an ihn. Wir denken, wie diese Polemik gegen Israel ständig gemacht. Denken Sie bei Jona. Die Heiden benehmen sich viel besser als Jona. Nicht wahr? Jona will da ins Meer geworfen.
Und die Heiden sagen, tun wir das nicht. Wir haben kein Recht, jemand umzubringen, Unschuldiger oder auch jemand, der mitschuldig ist. Ständig gibt es eine Polemik im Alten Testament. Auch im Neuen Testament. Jesus sagte, so eine Glaube habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als bei wem? Der Hauptmann von Kapernaum. Und ich denke manchmal heute, dass es umgekehrt ist. So ein brennender Glaube, wie in Israel jetzt gibt, in Erwartung der Messias. Das würde ich gerne viel mehr sehen in sogenannte christliche Abendland. Vielleicht hat die Lage sich genau am Kopf gestellt. Der Heidenzeit kommt zu Ende. Wer sagt das? Jesus, Lukas 21. Und das Volk ist im Land. Vergiss nicht Blut, sondern werf ihn in die Grube hier in die Wüste und leg der Hand nicht an ihn. Wüste ist Ort von Versuchung und Heil durch die ganze Bibel. Denken Sie an die Israeliten in die Wüste, die Versuchung und der Heil. Denken Sie, Jesu versucht in die Wüste und das Heil. Denken Sie an das Sündenbock, die in die Wüste gebracht werden, die ganze Versuchung und Schuld auf ihn, das zum Heil kommt. Denken Sie an Saul und David. David kommt in Versuchung in die Steinwüste, Saul umzubringen. Anscheinend ist Saul ihn ausgeliefert. Denn er geht da in die Höhle, das kennen Sie alle, diese Geschehen. Und die Männer von David sagen, Gott hat ihn zu uns ausgeliefert. Das scheint so der Fall zu sein. Und David weigert ihn umzubringen. Versuchung. Er schneidet nur ein Stück von seinem Mantel ab. Wissen Sie, was dahinter steckt? Er ist die Eingesalbte Gottes. Ich gehe nicht an ihn voran. Er ist mein Schwiegervater. Wenn ich ihn umbringe, dann kann ich auch mit Gewalt umgebracht werden. Ich habe kein gefestigtes Königtum. Gott wird mir dieses Königtum festigen. Und er schneidet einen Teil von seinem Mantel ab, nicht nur zu zeigen, dass sie ihn umbringen, sondern zu zeigen, auch ich habe Anteil an dem Königsmantel. Ich bin auch eingesalbt als König. Haben Sie alle diese Bedeutung gewusst? Bibel ist voll mit vielschichtiger Bedeutung. Doch bilden auch mal Mantel. Ja? Kleid, Erwählung, Josef. Vergiss nicht Blut, sondern werf ihn in die Grube, hier in die Wüste und legt, und das wird der Weg zum Heil. In die Wüste, die Versuchung, ihn umzubringen, die verkaufen ihn, ihn kommen in tiefste Schuld, und das wird der Weg des Heil für die Brüder von denen. Weil sonst wird kein Heil kommen. Wenn Josef nicht da ist, werden sie alle verhungern. Und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn sein Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinem Bruder kam, und jetzt, das wird noch faszinierender, zogen sie ihn sein Rock, sein Kleid der Erwählung aus. Und was tun sie mit Jesus? Die tun genau das Gleiche. Der Kleid der Erwählung. Und was passiert mit Jesu Rock? Es wird um die vier Heidenknechte werfen den los, weil das Heil wird an den Heiden gehen in alle vier Himmelsrichtungen, aber das bleibt ungetrennt. Denn es gibt eine Kirche, ich habe das Vormittag gesagt, oder? Es gibt eine Kirche im Fleisch und eine Kirche im Geist. Und das ist die geistliche Kirche, wie Augustin und Luther das definiert hat. Für denen ist es, für Gott ist das einheitlich jetzt. Er kennt die Seinen aus allen Konfessionen, aus allen Gemeinden und Gemeinschaften. Deswegen bleibt es ungetrennt, nicht hier auf Erde. Das ist nicht Papsttum und das ist nicht Genf. Das ist in Gottes Augen. Und wir werden dann unser Bruder und Schwester alle erkennen, aus allen möglichen Konfessionen. Das ist geistliche Ökumene, nicht fleischliche Ökumene. Das ist was ganz anderes. Zogen sie ihn sein Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahm ihn und warf ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser drin. Und jetzt schauen Sie dieses Bild. Das ist fast wie die Gestapo, aber nicht ganz so schlimm. Die Gestapo hat das auch getan. Es gibt Bilder bei der SS, die sitzen und essen bei Juden, denen sie nichts zu essen geben. Das ständig, die Versuch, die Juden zu brechen, nicht nur fleischlich, sondern geistlich. Und da haben wir die große Viktor Frankl, der große Psychotherapeut, der die Sinnfrage in den Mittelpunkt gestellt und Glaube als der höchste Sinn, der geht durch vier Konzentrationslager, auch Auschwitz, verliert alle, seine junge Frau, sein Vater und Mutter, und sagt, ich habe nicht gehasst. Das könnte ich nie getan, und ich glaube, niemand in diesem Zimmer hat diese Kraft. Frankl hat, denn der ist Jude, ist kein Christ.
denn Hass ist das Böse und ich lasse mich nicht von Bösen besiegen. Sondern er hat ständig andere getröstet im Dritten Reich, dass sie nicht geistlich gebrochen wird, denn dass wir die Zielsetzung erst geistlich brechen und dann fleischlich umbringen. Diese höhnische Bilder über die Juden. Ha, die Juden, die glauben, dass sie erwählt sind. Genau das gleiche Bild, aber noch viel härter. Und, wie ist es bei Jesu am Kreuz? Steige vom Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Diese Lachen über ihn. Schau der Träumer, wer der glaubt, dass er wie Gott handeln und reden kann. Genau das gleiche. Das Bild geht ständig durch die zentrale Geschehen in der Bibel und in die Geschichte. Der Heilsgeschichte. Die Welt ist immer gegen die Erwählten Gottes. Und Satan nimmt immer andere Formen an, denn er hasst die Juden. Und Judenhass hat immer andere Formen angenommen. Und heutzutage ist die endzeitliche Form. Wir sind alle für die Juden, wir sind aber gegen Israel, wo ein Haufen Juden leben. Nicht wahr? Immer eine andere Form. Die Juden sind zu klug, sie sind zu dumm, sie sind dreckig und arm und sie sind überreich. Jeder, immer was anderes. Jakob Wassermann, der expressionistische Dichter, hat geschrieben in den 20er Jahren, vor Hitler. Wir können mitkämpfen, wir können alles tun. Letzten Endes bleiben wir aber als Juden. Das ist die Zielsetzung Satan, Gottes Erwählung zu töten. Und sein höchstes Ziel ist dann, Gott selber zu töten. Und anscheinend kommt er ans Ziel am Kreuz. Denn da starb der König der Juden, der Inbegriff der Jude. Und sie setzen sich nieder, um zu essen. Sie essen und der leidet da unten. Was für Brüder sind das? Und die Brüder Jesus, sein Volk, versagen total an ihn. Wie das deutsche Volk an mein Volk total versagt. Wie die Kirche immer mehr versagt an das Evangelium. Wir wissen nicht, was gut für uns ist. Ich bin mein schlimmster Feind. Jesus ist mein bester Freund. Wer das versteht, fängt an, ein Christ zu sein. Wie ich einmal gesagt in einem Predigt, wir müssen den Balkon aus unseren Augen entfernen, bevor wir den Splitter bei den Nächsten, und ich meine der Balkon, nicht Balkon, ja. Mein Deutsch war schlecht damals, es ist heute auch nicht viel besser, aber das ist die Zukunft der deutschen Sprache, was Sie jetzt hören, ja. Der Balkon, ja. Ja, nicht der Balken, sondern der Balkon. Dessen hauben Sie Ihre Augen auf. Gerade Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und wer hat das am besten vertont? Mendelssohn Bartholdy, die wunderbare Vertonung, der große Judenchrist. Hoben Ihre Augen auf. Augen, Sehkraft, prophetische Kraft. Gott schickt, was er braucht, zu dem richtigen Moment. Die richtige Moment. Ich habe das erlebt bei meinem Grechem. Ein Hebräer lernt Griechisch sehr schwer. Einstein könnte ich nicht lernen. Ich bin kein Einstein. Und ich habe 6 Stunden Tag nur Griechisch gelernt. Und habe meine schriftliche Prüfung, war ich so dumm, ich habe fast nur 1 sonst gekriegt. Aber in Griechisch war ich ein absolut Flasche. So überzeugt, ich komme nach Hause, meine Frau sagt, David, wie ging? Ich habe gesagt, blenden, bis ich meine Note gekriegt habe. Zwischen 4 und 5. Und ich habe gewusst, die wollen uns durchfallen, die Grenzfälle. Und ich wartete auf die mündliche Prüfung und ich war absolut in Angst versetzt. Ein ganzes Jahr habe ich nur Griechisch gelernt. Alles sonst habe ich 1 gekriegt. Aber ich brauchte Griechisch, um Pfarrer zu sein. Merkwürdig, aber das Neue Testament ist in Griechisch, war ein sehr schlechtes Griechisch überliefert, aber es ist Griechisch. Ja, aber viel besser als Jaffins Griechisch. Ja. Und da werde ich nie vergessen, jede 10 Minuten ging einer rein. 3 Leute saßen da, 2 Studienräte und mein Griechischlehrer. Das letzte Gericht. Ja. Und der Person vor mir, kam raus, sie war besser in Griechisch als ich und sie kam raus mit Tränen, sie ist durchgefallen. Ich war in absolut Angst versetzt und mit solcher Angst kann man gar nichts tun. Bis dann habe ich gebetet, nie meine besonderen Anliegen. Ich habe gesagt, Herr, du weißt alles im Voraus, du kennst alle mein Anliegen, dein Wille geschehe. Das ist sicher viel tiefer als heute, wo man immer Wunder von Gott verlangt und immer mein Wille geschehe. Das ist viel tiefer, aber das ist nicht richtig. Gott will diese Ohr vertrauen, auch wenn er alles weiß, dass wir mit ihm teilen. Und er hat mich gelernt in diesem Moment. Ich war in Angst verstreckt, ich ging um die Ecke, legte mich auf den Knie, ging auf den Knie und ich habe gebetet, Herr, ich kann diese Prüfung nicht bestehen. Du hast mich gerufen, meine ich, dich zu zeugen. Und wenn das so ist, du musst entscheiden, du musst diese Prüfung für mich bestehen. Ich kann es nicht. Und ich kam in zitternden Beben und die Name wäre laut gerufen, Jaffin, Dr. Jaffin. Ja, mein Griechischlehrer hat gewusst, dass ich nicht dumm war. Aber in Griechisch hat er gewusst, dass ich eine Flasche war. Ja, und ich komme da rein und ich werde niemals vergessen, zu die richtige Zeit. Ich ging durch die Türe. Die Türe ist ein stehendes Bild. Durch das Alte wie Neue Testament in das Haus Gottes. In das Weg des Heils. Noahs Arke. Und was draußen bleibt, ist Gericht. Die fünf Jungfrauen, die durch die Türe gehen zu Christus, sind die anderen, die rausgesperrt. Und als ich durch die Türe ging, war ein Wunder passiert. Meine Angst war weggenommen. Wie jemand einen Mantel wegnimmt. Plötzlich, ich war absolut ohne Angst. Ich habe meinen Kopf geschüttelt. Und ohne gefragt zu werden, ging ich zu dem Tisch, wo die schwerste griechische Text, das heißt Irreales, was nicht real ist. Ein Hebräer würde nie sowas ausdenken, nur ein Grieche, ja? Ja, und ohne gefragt zu werden, habe ich die ganze Struktur, die schwerste Struktur in die griechische Sprache. Die wollten, dass ich dort falle. Mein Lehrer hat mich angeguckt, was ist los mit Jaffin? Und dann hat er gedacht, jetzt stelle ich Ihnen die Frage über die Wortschatz. Glauben Sie oder glauben Sie nicht, die Antworten kommen zu mir runter. Worte, die ich lange nicht mehr gewusst oder nie gewusst habe, die Antwort kam. Und bis dann war ich auf ein glatter Eins. Am Schluss habe ich ein paar Fehler hier gemacht, das war nicht wichtig. Das Wichtige war, dass ich bestehe. Zu der richtigen Zeit hat der Herr mir mehrere Sachen bezeugt, dass ich von ihm berufen und dass ich lernen soll, richtig zu beten. So kann der Herr mit uns umgehen. Er lehrte uns in entscheidenden Momenten. Und so war das hier plötzlich, als Josef in diese große Not, unten, oben kommt die Zeichen. Sie sehen, die Augen heben sich auf und da ist die Errettung. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen ein Karawane von Ishmaeliterin kommen von Gilead mit der ihren Kamele. Und was sie tragen, erinnert sehr an wen? Ich frage euch. Ja, genau, sehr interessant. Und trugen Harz, Balsam und sogar Myrrhe, ja, mit besonderem Geschenk und zogen ihn hinab nach Ägypten. Na, ich will was über Ägypten sagen. Sie merken, ich denke immer gesamtbiblisch. Nicht hier steht geschrieben. Das ist nicht biblisch denken, sondern gesamtbiblisch. Hier steht geschrieben in gesamtbiblischer Rahmen. Was bedeutet Ägypten in der Bibel? Ägypten hat eine dreifache Bedeutung in der Bibel. Ägypten ist Land der Zuflucht. Und das wird es so, hier, Zuflucht für Josef, sein Bruder, Jeremia und Jesus, Zuflucht in Ägypten. Nicht wahr? Der junge Jesus, das Säugling, das Kind. Ägypten hat das Gegenteil der Bedeutung, Land der Unterdrückung. Nicht wahr? Das kennen Sie alle durch die Plagen. Ägypten hat eine dritte Bedeutung. Ich kann mich gut erinnern, als der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten unterzeichnet, alle möglichen Schriftausleger haben gesagt, das ist Jesaja 19, der Friede Jesu mit Ägypten, Israel mit Ägypten, brauchen wir nur mit dem Frieden mit Syrien, alles ist fertig. Und ich habe sofort das widerlegt und ich bin sicher mit Recht und habe gesagt, Jesaja 19, diese Friedensstraße von Israel über Ägypten nach Syrien ist erfüllt und wird nicht wieder erfüllt. Es gibt Texte, die mehrmals erfüllt, wie Ezekiel 37. Unser Friede ist Jesus, geboren in Israel. Zeichenhandlung, er geht zu die große heidnische Reich im Nahost, nach Ägypten, um zu zeigen, sein Heil wird an den Heiden gehen. Und Syrien, Assyrien zweifach belegt. Die erste heidenchristliche Gemeinde ist wo? In Antiochien, in Syrien oder Assyrien. Und der große Heidenmissionar, Paulus, kommt zu Glaube wo? Vor Damaskus, Syrien. Das ist die Friedensstraße, Jesaja 19. Und ich wage mit ganz Sicherheit, dass das nicht wiederholt wird. Denn die Frieden mit Ägypten ist kein Frieden. Traue nicht auf die Ägypter und ihr Bündnis mit Ägypten, sagt Jesaja. Immer wieder. Denn sie lassen euch im Stich. Und das tun sie jetzt. Die führen die arabische Front jetzt gegen Israel. Und antisemitische Bücher sind links und rechts vorhanden, in Kairo und überall in Ägypten, auch Mein Kampf. Haben Sie das gewusst? Ja.
Ägypten, das so liest man die Bibel, so lese ich die Bibel. Nicht ein Text, die da steht, ja, die steht da, aber was bedeutet das im gesamtbiblischen Raum? Es sind drei Traditionen hier. Zu welcher Tradition wird dies gehören? Und wie führt jede dieser Traditionen? Biblische Tradition. Da sprach Jude, wir haben über Jude vorher gesprochen, zu seinem Bruder, was hilft uns, dass wir unser Bruder töten und sein Blut verbergen? Komm, lass uns ihn den Ishmaeliten verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihn vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut, und sie gehorchen ihm. Schauen Sie, wie leicht wir unser Gier, Habgier und das Übel in uns rationalisieren kann als ein gutes Werk. Was will er? Er will Geld. Hier ist jemand, Judas nicht. Judas hat das Geld weggeschmissen, da kommen wir dazu. Er will Geld. Aber er macht das in moralischer Sinn. Ich gehe besser als der Bruder hier. Wir töten ihn nicht, wir sollen ihn nicht töten. Warum will er ihn nicht töten? Weil er will was von seinem Leben haben. Nicht, weil er Angst hat, dass er ihn tötet. Er verkauft ihn. Das ist eine schreckliche Sünde, was er begeht, und er kriegt was dafür dazu. Und wie er rationalisiert das, als ob das ein gutes Werk ist. Sicher ist es besser, ihn zu verkaufen, als ihn zu töten. Aber er tut das, weil er Geld haben will, Gier. Und wie öfters rationalisieren wir unser Tun, die egoistisch, als ob wir wirklich nur an den Nächsten denken. Seien Sie ehrlich mit sich selbst. Was ich schätze an Luther, ist, dass er grundehrlich ist. Er weiß, was in unser Herzen steckt. Und sehr viel Eigensucht steckt in alle unser Herzen. Diese Vorstellung, ein neugeborener Christ ist so wie Engel, der schwebt darüber. Engel habe ich nie erlebt. Und ich war Gemeindefahrer in eine sehr fromme Gemeinde. Ich habe nur einmal, soll ich sagen, nur einmal Engel erlebt. Und in den logischen Ort, direkt in die Mitte von Deutschland, gibt Engel in Hessen. Gibt jemand hier von Hessen? Bitte Hände zeigen. Das ist, wo die Engel kommen, in Hessen. Ja, jawohl. Ich war in einer Gemeinschaft. Und ich grüßte die Leute, wie ich fast immer tun, und ich sagte, Jaffin. Und der alte Frau sagt, Engel. Und dann grüßte ich den nächsten jungen Mann, und ich sagte, Jaffin. Er sagt, Engel. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, die Hälfte der Leute in dieser Gemeinde hießen Engel. Der Prediger? Ich grüße Jaffin, er sagt Engel. Ich habe gesagt, was, nur ein gemeiner Engel wie die anderen waren. Als Prediger sind sie nicht Erzengel, Raphael, Michael, Uriel oder was. Er sagt allgemeine Priestertum, ja. Das ist eine richtige Antwort, ja. Und ich glaube, oben saßen die Engel und das gemeine Volk war alle unten, ja. Es war ein merkwürdiger Ort, aber sonst habe ich nie Engel erlebt. Lassen wir ehrlich mit uns selbst. Gott will Ehrlichkeit. Der Balkon aus unseren eigenen Augen. Vergessen Sie nicht diesen Satz, der Balkon aus unseren eigenen Augen, denn so dick ist die. Als aber die medinischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus dem Grube, verkauften ihn um 20 Silberstücke. Jetzt, sie denken gleich an Jesu 30 Silberstücke, aber sie vergessen ein Zwischenglied, die ungeheuer wichtig ist. Die erste Friseuse in der Bibel, der Lila, für die kurze Schnitt, der Sommerschnitt kriegt 1100 Silberstücke. Judas hat ihn schrecklich billig verkauft, weil Judas hat nicht die geringste Interesse in Geld, anders als die ganze kirchliche Antisemitismus. Warum hat Judas ihn verkauft? Weil Judas ein Eiferer ist. Wer die Hand in die Schüssel mit mir taucht, wird mich verraten. Das ist Zeichen, ein Mitkämpfer. Aber er kämpft nicht um das Ziel Jesu, sondern was will Judas?
Judas, weißt um die Vollmacht Jesu, dass er ständig Wunder getan hat. Er will Jesus herausfordern, Israel zu befreien von den Römern und das Friedensreich anzubrechen. Und Jesus hat einen anderen Weg. Er wollte die letzte Feind vernichten, das heißt sie und ich. Das ist der Satan, der verlorene Mensch, der sündhafte Mensch, Satan in uns, um uns und über uns. Und Judas schmeißt dieses Geld weg, als Jesus weigert sich, seine Wille zu tun und hängt sich auf. Ein doppeltes Zeichen, dass er nicht geldgierig war, kein Interesse an Geld, 30 Silberstücke so billig wie möglich verkauft. Wenn man versteht, der Lila 1100. Die Friseurs sind sehr gefährliche Leute. Hoffentlich haben wir keine hier. Ja? Ja, ja. Keine hier. Kein Friseurs hier? Gut, ich fühle mich gesichert. Ich habe nicht viel Haare wegzuschneiden hier, ja? Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht daran fand, zerriss er sein Kleid. Zeichen der Entsetzung. Ein Jude zerreißt sich nicht bis in Fleisch hinein, wie der Baalpriester. Das ist Zeichen des Heidens. Das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott. Zeichen der Entsetzung. Kam wieder zu seinem Bruder und sprach, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Dann nahmen sie Josef, schlachtete ein Ziegenbock und tauchte den Roch ins Blut. Ich bitte Sie, heute Abend zwei Texte zu lesen, um das richtig als Vordeutung der Weg Jesu. 1. Mose 49. Juda. Der Verheißung an Jude, da steht über ein weinbeschmierter Kleid, auf ein Esel reiten. Vordeutung von Palmsonntag, sogar zwei Esel sind erwähnt. Vordeutung von Palmsonntag und von Kreuz. Und Jesaja 9. Mittel von Jesaja 9, der total unbekannte Text, ist das Wichtigste. Wichtiger als alles sonst in dieser so wichtige Text. Da steht geschrieben, sein Mantel wird blutbeschmierter Mantel wird den Feuer übergeben. Das ist das Kleid der Gerechtigkeit Jesu. Blutbeschmiert Kreuz, das Feuer des Gerichts übergeben, denn das Gericht kommt über das Land, als Jesus gekreuzigt ist. Total Finsternis, die Mächte und Kräfte der Finsternis haben anscheinend gesiegt und die Worte dazu, verflucht ist der, der am Holze hängt. Verflucht und verdammt in aller Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Er übernimmt die Verfluchung des unerfüllbaren Gesetzes der Bergpredigt, wo er Vollkommenheit verlangt. Und das ist vorgedeutet hier, bei Josef vorgedeutet, 1. Mose 49, die weinbeschmierte Kleid, nehmet und trinket, das ist mein Blut in Bezug zu Wein, nicht wahr? Und Jesaja 9, schauen Sie diese Texte, wer hat das alles gewusst? Diese Linie, die ist ungeheuer zentral und fast nicht bekannt in christlicher Abendland. Das ist eine ganze Linie, die führt zum Kreuz. Haben Sie verstanden oder habe ich zu schnell geredet? Wer hat es nicht verstanden? Ja. Hier wird den Roch in Blut, das Kleid der Erwählung. Und da steht geschrieben, 1. Mose 49 bei Juda, dass Juda der Held für die Heiden, der Messias sein wird. Und da steht geschrieben, auf ein Esel geritten, sogar zwei Esel wird genannt, und ein weinbeschmierter Kleid. Nehmt und trinket, das ist mein Blut. Weinbeschmierter Kleid. Kleid der Erwählung. Und das geht bis Jesaja 9. In der Mitte von Jesaja 9 steht da deutlich geschrieben, das Kleid wird mit Wein beschmiert, mit Blut, glaube ich sogar, steht bei Jesaja 9. Mit Blut beschmierte Kleid den Feuer übergeben. Das ist das Feuer des Gerichts. Und Jesu Kleid der Gerechtigkeit, Blut beschmiert, Kreuz, übernimmt das Gericht für uns, das Gericht der unerfüllbaren Bergpredigt, wo er Vollkommenheit verlangt, was keiner erfüllen kann. Und das Gericht kommt über das Land, als Jesus gekreuzigt war. Die fressende Mächte und Kräfte der Finsternis und zu dieser Zeichen das Wort, verflucht ist der, der am Holze hängt, verflucht und verdammt in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Weil er übernahm die Verfluchung der unerfüllbaren Bergpredigt, wo er Vollkommenheit verlangt. Das ist alles eine gesamtbiblische Linie. Hier, 1. Mose 49, Jesaja 9 bis zum Kreuz hin. Jetzt haben Sie besser verstanden, oder? Okay. Rede ich zu schnell?
Wenn ich leidenschaftlich bin, dann rede ich schnell. Das ist mein Problem, ja. Aber Sie verstehen ein bisschen, oder? Ich erwarte niemals, dass Sie alles zurückgeben kann, was ich sage. Ich bin kein Schweinebratenprediger. Wissen Sie, was ein Schweinebratenprediger ist? Der bringt alles auf ein Nenner, dass man gut Schweinebraten essen kann und nachher einschlafen und alles ist erledigt. Ich bin da, Sie herauszufordern, in der Schrift zu lesen, anzuregen, der Schrift tiefer und neuer zu verstehen. Und ich gebe alle mögliche Anregungen und niemand kann das alles behalten. Deswegen auch schreibe ich Bücher, diese Gedanken werden wiederholt und die sind auch schriftlich zu kriegen, dass sie angeregt werden, sich weiter biblisch zu vertiefen. Kein Schweinebratenprediger. Verstehen Sie, was ich meine? Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Wer hat ihn zerrissen? Seine Brüder, die sind die reißenden Tiere, die böse tierische Gestalt wie der SS oder wie die schriftgelehrte Pharisäer und Hohepriester Jesus gegenüber. Steig vom Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Schau, wir haben die Träume, jetzt haben wir ihn erledigt. Und Josef und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härnenes Tuch um sein Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit und könnte nicht getröstet. Bleiben wir bei dieses Bild. Das ist das Sinnbild, es ist passiert, aber auch sinnbildlich für Israels Geschichte. Ein Leidensgeschichte. Dieses Bild ist sehr deutlich bei Jeremia übernommen. Jeremia, die Klagelieder, Chagall hat wunderbar, Jeremia auch Rembrandt. Jeremia, der Leidensprophet. Die Leiden, die er trug für sein Volk und Bruder. Und Jesu ist die endgültige Station. Er übernimmt die ganze Schuld und Leiden und Not der ganzen Welt, dass wir durch ihn erlöst werden. Das ist ein Zentrum. Alles geht letzten Endes auf ein Zentrum. Und das ist die Kreuzigung Jesu von Nazareth. Amen. Wir beten. Heben Sie sich bitte. Herr, ich bitte dich nicht um Trost. Um meinen Trost in meinem Sinne. Ich bitte dich aber, Herr, um Trost in deinem Sinne. Gib mir die Kraft, inniglich und zutiefst zu mir selbst zu sagen, er ist dein wahrer Hirte. Jetzt darfst du stille sein in ihn. Amen.